Vor der Pause waren wir immer noch bei den Besonderheiten des Hebräerbriefes. Wir haben uns besonders mit dem Problem noch beschäftigt, Warnung vor Abfall im Hebräerbrief, und ich habe versucht deutlich zu machen, dass die Ausdrücke, die dort verwendet werden, allesamt nicht einen von neu geborenen Christen, der ewiges Leben hat, bezeichnen, sondern jemand, der eigentlich ganz deutlich knapp davor steht, entsprechend im Gleichnis des Herrn über das vierfache Ackerfeld. Da erklärt der Herr beim steinigen Boden, das sind die, die das Wort mit Freuden aufnehmen und sie glauben für eine Zeit. Und wenn dann Verfolgung kommt, dann ärgern sie sich und fallen ab. Da ist deutlich, das ist nicht die gute Erde, die Frucht bringt, 30, 60, 100-fältig, sondern es geht ganz klar um einen schlechten Boden, steinigen Boden, aber es heißt trotzdem, sie glauben, aber nur für eine Zeit. Und es ist ganz wichtig zu sehen, der echte Glaube, der Glaube, der bei dem das neue Leben, das ewige Leben vorhanden ist, der bleibt bis zum Ende. Und das nicht, weil wir irgendwie so besonders stark wären im Glauben, sondern hier geht es um die Gabe des Beharrens, das Gott den Erlösten gibt. In 1. Petrus 1, das ist noch eine ganz wichtige Sache, die das noch mehr klären könnte. Da spricht Petrus ausdrücklich über solche, die von Neuem geboren worden sind. 1. Petrus 1, 3. Und von denen sagt er in Vers 5, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung hin, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also von den Neugeborenen sagt er, ihr werdet durch Gottes Macht bewahrt. Und diese Bewahrung geschieht durch Glauben. Das heißt, indem ihr fortdauernd im Glauben bleibt, und zwar bis dann die Errettung bei der Wiederkunft Christi, bei der Entrückung aus aller Not heraus geschieht. Also es ist Gottes Gabe des Beharrens im Glauben. Das hat übrigens Augustin schon sehr schön beschrieben in seinen Werken, diese Gabe des Beharrens. Dieser Gedanke ist eigentlich unter den Evangelikalen völlig verloren gegangen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gott ist es, der dem wahrhaft Wiedergeborenen die Kraft gibt, den Glauben zu haben, und zwar bis er ans Ziel kommt. In Gott ist die Garantie, dass ich das Ziel erreiche. Es hängt nicht davon ab, ob ich immer glaubensstark wäre von meiner Verantwortung her. Und es kommt ja noch dazu, diejenigen, die wiedergeboren sind, das sind ja die Auserwählten. Ich werde vielleicht ein anderes Mal das Thema zur Vorbestimmung, Auserwählung mal dran nehmen, um das auch abzugrenzen gegen das kalvinistische Missverständnis in dieser Sache. Gott hat nie Menschen für die Hölle bestimmt. Aber die Auserwählten, die das Ziel auch erreichen werden, die stehen im Gegensatz zu denen, die das Heil eben nie erfasst haben. Und kann man sich vorstellen, dass Gott Menschen auserwählt und dann gehen die wieder verloren? Die Auserwählten gehen nie verloren. Und die Auserwählten, das sind auch die, die wirklich zur Wiedergeburt kommen. Und es ist Gottes Macht, die sie bis ans Ziel bringt. Und so kann ich als Wiedergeborener auch selber die Gewissheit haben, dass ich ewiges Leben habe. Da brauche ich also nicht in den Himmel zu gehen und die Bücher einzusehen, ob ich unter den Auserwählten bin. Denn Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 13, dies, also den ersten Johannesbrief, habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und hier Glauben ist im Griechischen ein Durativ, die ihr fortdauernd glaubt, nicht nur punktuell, momentan. Also das sind gerade diejenigen, die ewiges Leben haben, das sind auch die, die einen fortgesetzten Glauben haben, der schließlich bis ans Ziel kommt. Natürlich kann man in Tiefs hinunterfallen und so weiter und der Herr richtet wieder neu auf, das ist eine andere Sache, aber man hat den Glauben schließlich bis zum Ziel. Aber hier im Hebräerbrief geht es um solche, die waren noch nicht durchgedrungen, die hatten zwar Freude, die glaubten für eine Zeit, aber gerade in der Verfolgung, der Herr sagt, und wenn Verfolgung kommen, fallen sie ab. Die waren gerade in der Verfolgung in der Gefahr, schließlich alles ganz bewusst und endgültig zu verwerfen. Nun, für den Hebräerbrief spielen noch zwei Bibelstellen im Alten Testament eine besondere Rolle. Die Stelle über Melchisedek in 1. Mose 14. Das ist aus der Geschichte Abrahams. Da gab es diesen Nahostkrieg, wo Abraham dann mit seiner Privatarmee einen überwältigenden Sieg errungen hatte. Und da kam er müde nach Jerusalem, nach Salem. Ich lese 14, Vers 17. Und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Sehr wahrscheinlich das Kidron-Tal. Und Melchisedek, König von Salem, alter Name für Jerusalem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Dann noch Psalm 110, Vers 4. Also 1000 Jahre später schreibt David in einem seiner Psalmen, ein Psalm, der auf den Messias hinweist, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Nun nimmt Paulus diese Texte auf im Hebräerbrief. Und was er daraus macht, das ist eben überwältigend. Diese Weisheit, von der schon Petrus geredet hatte. Damit will er nämlich zeigen, dass das Priestertum des Messias Jesus auf einer höheren Stufe steht, als das Priestertum, wie Gott das unter dem Sinai eingesetzt hatte. Und zwar lesen wir dazu etwas aus Hebräer 7. Hebräer 7, Abvers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem. Da lernen wir, wie man predigt. Das haben wir doch vorhin gerade gelesen, diese Geschichte, ja, im Alten Testament. Und jetzt wird das hier im Hebräerbrief nochmals kurz mit anderen Worten zusammengefasst. Also beim Predigen ist es wichtig, dass man manchmal noch mal ganz kurz erklärt, was steht eigentlich da. Das ist nichts Neues. Es ist einfach eine kurze Zusammenfassung, damit der Hörer realisiert, aha, ja, eigentlich in dem Text geht es darum, Melchisedek ist König von Salem, ist Priester Gottes, des Höchsten. Da ging der Abraham entgegen, das war bei der Schlacht der Könige, nachdem die vorüber war, dann hat der Abraham gesegnet und Abraham hat ihm den Zehnten gegeben. So, jetzt ist klar, was der Text überhaupt sagt. Und jetzt geht er zur Auslegung über. Der erstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt. Jetzt übersetzt Paulus Melchisedek, Malchizedek auf Hebräisch heißt König der Gerechtigkeit. Also er übersetzt den Namen und sagt, darin ist eine geistliche Aussage enthalten. Das weist nämlich hin auf Jesus Christus, der ganz am Ende im tausendjährigen Reich einmal der König der Gerechtigkeit sein wird in Jerusalem. Ja, das ist der erste König, den wir kennen aus der Heilsgeschichte. Und er weist hin auf den letzten König von Jerusalem, das wird ein Reich der Gerechtigkeit sein. So dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Im Bibeltext wird Melchisedek König von Salem genannt und jetzt übersetzt Paulus auch noch den Namen der Stadt. Salem, verwandt mit Shalom, heißt Frieden. Also König von Shalem heißt König des Friedens. Und so wird, weist er auch hin auf Jesus Christus, der einmal als Friedefürst in Jerusalem regieren wird. Weiter sagt er, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend. Ja, tatsächlich, im Text in 1. Mose 14 haben wir nichts davon gelesen, wie der Vater von Melchisedek geheißen hat. Auch seine Mutti wird nicht erwähnt. Und dann wird auch kein Geschlechtsregister angeführt, wie zum Beispiel bei Abraham, Noah, bei ihm nicht. Ja, es wird auch nichts darüber berichtet, dass er jemals geboren worden war und sein Tod wird auch nicht erwähnt. Natürlich, hatte er einen Vater, hatte er eine Mutter, er hatte eine Abstammungslinie, er war einmal geboren worden und er starb dann auch einmal, sonst wäre er ja immer noch da. Oder? Aber er ist einmal gestorben, aber im Text selber wird das alles nicht erwähnt von dem Heiligen Geist. Und nun zeigt Paulus, schaut mal, wenn der Heilige Geist, der Gottes Wort inspiriert hat, etwas nicht sagt, dann hat das auch seine Bedeutung. Und drum geht er weiter, aber dem Sohn Gottes ähnlich gemacht oder dem Sohn Gottes verglichen bleibt Priester auf immer da. Durch die Beschreibung, durch die Darstellungsweise des Heiligen Geistes ist Melchisedek dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Denn der Sohn Gottes hat keinen Anfang, er ist ewiger Sohn, von aller Ewigkeit her, und er hat auch nie ein Ende. Wir sehen, es geht da nicht um die Menschheit Jesu. Natürlich hatte er als Mensch eine Mutter, Maria. Und als Mensch wurde er von Gott gezeugt. Das ist auch eine Wahrheit, dass Jesus Christus als Mensch Gottes Sohn ist durch Zeugung. Aber er ist auch ewiger Sohn. Als Gott ist er als Sohn in einer ewigen Beziehung der Liebe zum Vater. Der Vater ist seit Ewigkeit sein Vater und er ist von Ewigkeit her sein Sohn. Durch die Darstellung von Melchisedek wird er also so als Vorausschattung, als Typos, wird er dem Sohn Gottes verglichen, als wäre er immer Priester. Und dann argumentiert er weiter, Vers 4, schaut aber, wie groß dieser war, welchem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Abraham hat Melchisedek den Zehnten abgegeben. Und damit wird eigentlich deutlich, dass Melchisedek in seiner Position vor Gott auf einem höheren Rang stand als Abraham. klar, also nicht Melchisedek hat den Zehnten gegeben, sondern Abraham hat ihm den Zehnten gegeben. Also schaut mal, wie groß Melchisedek war. Er stand in seiner Position über Abraham. Und dann geht er weiter, Vers 5. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, welche das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk zu nehmen, nach dem Gesetz. Das ist von ihren Brüdern. Wiewohl sie aus den Ländern Abrahams gekommen sind. Die Leviten. Aus diesem Stamm kamen ja die Priester in Israel. Hoherpriester Aaron war ein Levit. Und wir wissen aus 4. Mose 18, dass die übrigen Stämme von Israel, die ja alle von Abraham abstammten, die mussten den Zehnten an den Stamm Levi abgeben. Und damit stand der Stamm Levi in seiner Position vor Gott über den anderen Stämmen. Und jetzt kommt die Argumentation. Er aber, Vers 6, Melchisedek, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen. Ja, schaut mal. Melchisedek als Priester hat von Abraham den Zehnten genommen. Aber von Abraham stammen ja schließlich die levitischen Priester ab. Ja, was heißt das? Das heißt, dass das Priestertum von Melchisedek steht auf einer höheren Stufe als das Priestertum der Leviten vom Sinaitischen Bund. Ist nicht ganz einfach. Aber in Hebräer 5 wird gesagt, wir haben eigentlich so vieles zu sagen über Melchisedek, Vers 11, über 5, Vers 11, über welchen wir viel zu sagen haben, aber was mit Worten schwer auszulegen ist, weil ihr im Hören träge geworden seid. Er sagt also, es ist sehr kompliziert, über diese Dinge zu sprechen, und ihr habt da ein bisschen Mühe damit. Eigentlich sollt ihr schon längst Bibellehrer sein, aber ihr braucht immer noch Babymilch und noch nicht feste Speise. Also diese Art von Auslegung ist für gereifte Christen, heißt das. Nun, wir gehen aber trotzdem weiter in Kapitel 7, Vers 6. Er hat den Zehnten genommen von Abraham. Und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Melchisedek hat Abraham gesegnet. Ohne allen Widerspruch. Aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Das heißt, wenn Melchisedek Abraham segnete, das bedeutet, dass er in seiner Position vor Gott höher war. Das ist also ohne, da spricht niemand dagegen. Ohne allen Widerspruch, das ist eine ganz klare Sache. Zum Beispiel Simeon in Lukas 2, als er das kleine Kind Jesus auf die Arme nahm, als Maria und Josef zum Tempel kamen, heißt es, er hat die Eltern gesegnet. Er hat das Kind nicht gesegnet. Aber er hat Maria und Josef gesegnet. Und damit stand Simon als Priester, stand er über Maria und Josef. Aber es war ihm klar, ich darf den Messias nicht segnen, obwohl er ein Kindlein war. Er segnete nur die Eltern. Noch interessant im Blick auf die Position von Maria. Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und damit zeigt der Hebräer 7, dass das Melchisedek-Priestertum steht eindeutig über dem levitischen Priestertum. Nun, Jesus Christus, sagt er weiter, ist aus dem Stamm Juda gekommen. Also so hätte er nie ein levitischer Priester sein können. Ein Hohenpriester oder irgendein Priester im Tempel. Er kam aus dem Stamm Juda. Aber von dem Messias wird gesagt im Psalm 110, Vers 4, und so wird das hier zitiert, in Vers 17, denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Plötzlich, also 1000 Jahre nach Abraham, schreibt David, dass der Messias wird Priester sein, aber nicht nach der levitischen Ordnung, sondern wird Priester sein nach der Ordnung von Melchisedek. Und das heißt, sein Priestertum steht im Heilsplan Gottes hoch erhaben über dem Priestertum im Stamm, also im Stamm Levi, das aaronitische Priestertum. Also, wir sehen, diese Sache mit Melchisedek spielt eine wichtige Rolle im Hebräerbrief und sie kommt immer wieder vor. Immer wieder durch den Hebräerbrief wird das erwähnt. Das heißt also, diese Stelle, 1. Mose 14, Psalm 110, sind Schlüsselstellen in der ganzen Argumentation. Und zu zeigen, schaut, ihr hängt immer noch am Tempel in Jerusalem, der nun bald verschwinden wird. Aber in Verbindung mit dem Messias, der gekommen ist, haben wir ein höheres Priestertum, das alttestamentlich ganz klar beweisbar eben auf einer erhabenen Ebene steht im Vergleich zu dem, was ihr bis jetzt gehabt habt und was ihr bald verlieren werdet. Also im Jahr 70 war es ja aus. Was konnten die Priester noch tun? War aus. Der Priesterdienst hat ja aufgehört bis heute. Und gut, wenn zum Beispiel einer jüdischen Familie eine Einladung gemacht wird und da kommt ein Herr Levi auf Besuch, dann ist es normal, dass der Familienvater sagt, Herr Levi, machen Sie bitte das Tischgebet. Ja, dann macht es nicht der Vater, sondern macht es Herr Levi. Oder Herr Levinson. Oder Herr Kohen, Priester. Die machen das. Quasi immer noch als Erinnerung, dass sie eigentlich eine besondere Position hätten. Aber sie haben es verloren. Und der Hebräerbrief zeigt, schaut, das geht jetzt verloren, aber wir haben etwas viel Höheres. Das Priestertum des Messias. Und da geht es nicht um jemand, der geboren wird und dann stirbt, wie die levitischen Priester, sondern es ist der ewige Sohn Gottes. Ohne Anfang, ohne Ende. Also diese Art von Argumentation finde ich schlicht umwerfend. Nun, eine andere Stelle, die sehr, sehr wichtig ist, Jeremia 31, 31. Im Alten Testament wird gesagt, dass Gott einmal einen neuen Bund, ein neues Testament schaffen wird. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund, oder das lateinische Wort für Bund ist Testament, einen neuen Bund, ein neues Testament machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Also im Alten Testament um 600 vor Christus wird hier bereits gesprochen von einem neuen Bund. Und das ist doch schon auffällig. Wieso braucht es einen neuen Bund? Der alte Bund war doch gut. Und der war ja von Gott. Und all die Gebote und Einrichtungen, die waren alle von Gott. Warum dann ein neuer Bund? Nun, die Argumentation im Hebräerbrief, Kapitel 8, die ist wiederum schlicht umwerfend. Da wird also in Hebräer 8, Vers 8, wird wörtlich zitiert aus Jeremia 31, ab Vers 31. Und dann wird so konzentriert in Vers 13 gesagt, als Kommentar über den zitierten Bibeltext, indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten alt gemacht. Ja, ist ja logisch. Wenn Gott sagt, einen neuen Bund, ja, dann ist der Bund vom Sinai als Gegensatz dazu ein alter Bund. Also allein durch die Aussage, ein neuer Bund, das macht den ersten vom Sinai alt. Weitere Argumentation. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Leuchtet auch ein. Was alt wird, veraltet und dann geht's weg, verschwindet. Ja, und 8 Jahre nach dem Hebräerbrief war der ganze Priesterdienst weg. Im Jahr 70, der Tempel am Boden und nie mehr aufgebaut bis heute. In einem Satz fasst das zusammen, indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten alt gemacht, was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Sache ist erledigt. Das wird vergehen, sehr bald, und das Priestertum des Messias, das bleibt. Und schaut mal, wenn ihr den Messias jetzt plötzlich verwerfen würdet und wieder zurückgeht in ein christusloses Judentum, dann geht ihr in ein Judentum zurück, das in Kürze ohne Tempel und ohne Opferdienst dastehen wird. Also so haben wir als Besonderheiten diese Stellen aus dem Alten Testament, die jeder kennen konnte, aber Paulus in seiner Weisheit nimmt sie auf und beweist damit etwas, was wirklich jedes Argument wegnimmt. Nun gehen wir weiter zum Aufbau des Briefes. Der Brief besteht aus 3 Hauptteilen. Und zwar habe ich die Hauptteile so formuliert. Erstens, Römisch 1, das Kapitel 1 bis 7. Die Erhabenheit des Messias. Die Person des Herrn Jesus Christus wird hier in ihrer Erhabenheit vorgestellt. Dann zweitens, Römisch 2, das ist Kapitel 8 bis hin zu 10, Vers 18. Da wird die Erhabenheit des messianischen Bundes vorgestellt. Hier wird erklärt, der Messias sollte kommen, wie angekündigt, und einen neuen Bund bringen. Aber dieser neue Bund ist deutlich überlegen über dem Bund vom Sinai, dem alten Bund. Übrigens, im Judentum, das sagt man ja, zu den Schriften des Alten Testaments sagt man niemals Altes Testament. Man sagt Tanach, das ist die Abkürzung für Gesetz, Propheten und Schriften. Ist auch richtig so. Der Herr nennt das Alte Testament gewissermaßen auch so. Aber wenn man sagt Altes Testament, das ist immer eine Beleidigung. Also wenn man mit Juden spricht, sollte man diesen Ausdruck so vermeiden, um nicht unnötig ihnen Anstoß zu geben. Aber wenn man dann einmal Gelegenheit hat, kann man dann schon erklären, dass der Ausdruck eigentlich schon korrekt ist. Und das steht ja schließlich im Alten im Tanach steht es ja, Jeremia 31, es kommt ein neuer Bund, also dann ist der frühere Bund alt gemacht. Wenn wir vom neuen Bund sprechen, dann müssen wir vom alten Bund, vom Alten Testament sprechen. Gut, das leuchtet eben ein. Und so, der zweite Hauptteil, dieser messianische Bund, also der Bund, den der Messias Jesus gründet, ist erhaben über dem früheren Bund. Und dann kommt Teil 3, die Erhabenheit des messianischen Glaubensweges. Hier geht es darum, um den Lebensweg der, die an den Messias Jesus glauben. Und das ist ein ganz neuer Weg. Darum wird in Hebräer 10, Vers 19 und folgende, wird gesprochen über den neuen Weg, den es jetzt gibt, ins Allerheiligste hinein. Das ist völlig neu. Denn im Alten Testament war eben das Allerheiligste abgeschlossen. Niemand konnte hinein. Gott war der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Ist nicht zu machen. Und Yom Kippur, das war eine Ausnahme, dass der Hohepriester einmal im Jahr mit Furcht und Zittern ins Allerheiligste hineingehen durfte. Aber im zweiten Tempel war die Angst so groß, dass man dem hohen Priester jeweils ein Seil um den Fuß band am Yom Kippur, damit man ihn, wenn er tot umgefallen war, im Allerheiligsten wieder evakuieren konnte. Also, das Heiligtum war geschlossen und darum spricht nun Hebräer 10, 19 bis 22. Jetzt haben wir ein geöffnetes Heiligtum, denn seit dem Tod Jesu, Matthäus 27, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Jetzt ist der Zugang zu Gott an sein Herz offen. Und das ist der neue messianische Glaubensweg. Wir haben freien Zugang zu Gott. Und dann in Kapitel 11 kommt das Kapitel mit den Glaubenshelden. Da wird erklärt, schaut mal, schon im Alten Testament sind Gläubige durch den Glauben vorangegangen. Und sie sind meistens durch sehr große Schwierigkeiten in ihrem Leben hindurchgegangen. Das war ihr Weg. Aber jetzt haben wir eine viel bessere Ausgangslage. Nun ist es so, dass Jesus, der Messias, ist uns vorausgegangen als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist bis ans Ziel gegangen und jetzt können wir sein vollkommenes Beispiel anschauen und können nun in der Rennbahn den gleichen Weg, Glaubensweg gehen, wie er ihn uns vorgelebt hat. Ich lese Hebräer 12, Abvers 1. Nachdem diese vielen Glaubenshelden des Alten Testaments vorgestellt worden sind, heißt es, deshalb nun, lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Nun wird das Bild vom Stadion gewählt, wo die Sportler rennen müssen. Jetzt wird gesagt, wir haben eine große Wolke von Zeugen um uns her. Das will sagen, all die alttestamentlichen Glaubenshelden, die sind jetzt da in der, auf den Tribünen, eine Wolke von Leuten, also eine riesige Schar. Die sind alle schon den Weg gegangen, aber sie haben nie den Messias gesehen hier auf Erden. Oder von ihm gehört, wie er diesen Weg gegangen ist. Es war ja noch zukünftig. Aber jetzt, wir als Gläubige seit dem Kommen des Messias, wir können das Beispiel Jesu anschauen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Wort Anfänger bedeutet Urheber, Anführer. Einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut und anderen vorangeht. Also der Anfänger des Glaubens heißt derjenige, der uns das Beispiel gegeben hat. Und er ist bis ans Ziel gekommen. Darum ist er der Vollender des Glaubens. Jetzt können wir in der Rennbahn voranbrechen, und zwar schauen wir auf das Beispiel Jesu, des Messias, wie er das auf Erden gemacht hat, und er ist durch die größte Not, durch das Kreuzesleiden hindurchgegangen, aber er hat geschaut auf die Freude, die nachher kommt, wenn das Ziel erreicht ist. Und das hat ihn mit Freude erfüllt in diesem Gang durch die schwersten Leiden hindurch. Also die alttestamentlichen Gläubigen, die sagen, schaut mal, wir haben nicht diesen Vorteil gehabt wie ihr. Ihr habt den Messias, wir haben eine Beschreibung in den Evangelien. Wir haben keine Evangelien gehabt. Wir haben das Beispiel nicht gesehen und wir sind trotzdem ans Ziel gekommen. Für uns war es eigentlich viel schwieriger. Und jetzt habt ihr es so gut, also die sind da, die feuern uns an, die Glaubenshelden aus Kapitel 11. Damit wir nun das messianische Beispiel nachahmen und rennen. Und dabei müssen wir jede Bürde und dann auch die leicht umstrickende Sünde ablegen. Es ist uns klar, dass niemand einen Rucksack mitnimmt, obwohl das heute modern ist, aber nur für den Städtebummel, nicht im Stadion. Also alles, was irgendwie Gewicht ist, das können wir nicht brauchen. Was uns einfach belastet, das brauchen wir nicht. Und dann die leicht umstrickende Sünde, das sind also Dinge, die uns da irgendwie in die Beine geraten könnten. Das kann man auch nicht gebrauchen beim Wettkampf. Also alles weg. Sünde kann uns so leicht umstricken, wie etwas, das uns zwischen die Beine gerät. Das müssen wir wegtun. Bürde, das ist keine Sünde, aber wir können die Belastungen so, die können wir nicht brauchen, die müssen wir dem Herrn abgeben. Alle unsere Sorgen werfen wir auf ihn. 1. Petrus 5, Vers 7. Gut, das ist also der große Gedanke hier in diesem neuen Glaubensweg, neu, indem wir eben das Beispiel des Herrn Jesus Christus haben. Und dieser Glaubensweg steht hoch erhaben über dem Glaubensweg, den die Gläubigen früher, vor dem Kommen des Messias, gehen konnten. Sie hatten kein offenes Heiligtum, wo sie hineinkonnten, und sie hatten nicht den Messias, der das Beispiel schon gegeben hat. Und bei diesem Blickpunkt liest man die vier Evangelien ganz neu. Das ist wirklich geschrieben, damit wir dieses Beispiel nachahmen und durch die Nöte des Lebens zum Ziel hingehen. Also so ganz grob mal die drei Teile des Hebräerbriefes. Wenn es geht um die Erhabenheit im ersten Teil, der Person des Messias, dann haben wir zuerst Kapitel 1, erstens, Jesus, der Gottessohn, ist größer als die Engel. Und dann kommt ein kleiner Einschub von vier Versen. Und da werden praktische Ableitungen gemacht. Warnung vor Abfall. Dieser Gottessohn hat eine große Errettung gebracht. Und wenn wir diese Errettung einfach so gleichgültig an uns vorübergehen lassen, dann werden wir vor Gott schuldig. Schwer schuldig. Dann kommt Teil 2. Jesus, der Menschensohn, ist größer als alle Menschen auf Erden. Kapitel 2 bis 5 bis 18. Drittens kommt wieder ein Abschnitt. Jesus ist größer als Mose, der ja den Bund, den alten Bund vermittelt hatte. Hebräer 3, 1 bis 6. Und dann kommt ein längerer Einschub. Da wird wieder gewarnt vor Abfall vom Glauben. Und gleichzeitig wird erklärt, Jesus ist übrigens auch größer als Josua. Josua, der das Volk ins Land führte, ist nicht zu vergleichen mit Jesus, der sein Volk in die messianischen Segnungen hineinführt. Dann haben wir viertens, Jesus ist größer als Aaron, der erste levitische Hoherpriester. 4,14 bis 5, Vers 10. Und dann kommt wieder eine Einschaltung. Warnung vor Abfall. Und zwar geht es hier darum, die Hebräer werden ermutigt, ihr müsst im Glauben Fortschritt machen. Weil wenn kein Fortschritt da ist, ist es eben fraglich, ob die Person echt von neuem geboren ist. Ja, es ist ja so, kleine Babys, wenn die nicht wachsen, und immer bei 50 Zentimeter bleiben, ja, dann ist echt etwas nicht in Ordnung. Aber wir nehmen das so selbstverständlich, dass Babys wachsen. Und dann werden sie 1 Meter und dann 1 Meter 50 und dann größer als der Vater. So geht das. Ja, das ist ganz normal. Aber wenn das Wachstum nicht da ist, dann ist die Frage, ob da etwas grundsätzlich nicht stimmt. Und so wird hier erklärt, Fortschritt im Glauben und Durchdringen bis zur völligen Errettung. Das braucht es. Fünftens, Jesus, der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Da wird nun erklärt, eben warum dieser Gottessohn und Menschensohn so erhaben ist über Mose, Josua und Aaron. Weil er eben Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Fällt uns auf, wir haben immer diesen Unterbruch mit den Einschüben. Und da wird es so richtig persönlich. Zuerst wird einfach mal erklärt, wer ist Jesus Christus, und auch lehrmäßig werden die Unterschiede gezeigt zwischen Altem Testament und jetzt Neuem Testament. Und da plötzlich kommen diese Einschübe, wo ganz eindringlich der Einzelne angesprochen wird und er gewarnt wird. Wir können sagen, diese Einschübe entsprechen ganz besonders dem, was eine Predigt sein soll. Etwa eine Predigt hat weniger das Ziel, einfach lehrmäßig die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge darzustellen, sondern die Predigt hat mehr die Aufgabe, nun bestimmte Schriftstellen ganz aufs persönliche Leben, auf die persönliche Situation anzuwenden. Das ist so wichtig, wenn wir das nicht hätten, Predigt, ja, dann wäre alles irgendwie so wie in der Schule, wir könnten da zurücklehnen und hätten immer eine Distanz dazu. Aber Gottes Wort will keine Distanz, sondern das muss auf unser persönliches Leben, jetzt 2002, angewendet werden. Und so können wir lernen von diesen Einschüben, was heißt das Predigen, also das Wort Gottes nehmen und übertragen. Aber es zeigt uns auch, dass andere Lehre ist ganz wichtig. Denn diese praktische Anwendung der Predigt beruht auf der Darstellung der heilsgeschichtlichen Zusammenhänge. Es wird nicht einfach gepredigt. Und das ist vielleicht ein Problem der heutigen Zeit, es wird so viel gepredigt, aber so wenig gelehrt. Und wir brauchen beides. Wir brauchen die Lehre als Grundlage und dann die Anwendung. Und wenn wir nur Lehre hätten, das ist gefährlich. Wir wissen das ja, wenn der Kopf immer größer wird, immer größer und die Füße sind so klein, ja, dann kommt ja der Schwerpunkt immer weiter rauf und dann, pack, kippt man. Ja, also wenn jemand einfach die ganze Zeit nur Bibelstudium macht, aber was das Wort Gottes für persönliche Verhalten und den Umgang in der Familie, mit Mitgeschwistern, am Arbeitsplatz, was alles nicht so wichtig ist, ja, dann muss man nur abwarten, bis er kippt. Wir brauchen beides, es geht ums Gleichgewicht. Aber ich würde nie sagen, da die nummerierten Teile, das ist Theorie und das andere ist Praxis. Diese Ausdrücke Theorie und Praxis, die haben wir ja nicht aus der Bibel gelernt, oder? Aber die sind eigentlich sehr gefährlich, weil viele heute, gerade die neue Generation, die postmodern beeinflusst ist im Denken, die sagt, Theorie, das brauchen wir nicht. Was uns interessiert ist, wie es wirkt. Und wir wollen Taten. Theorie brauchen wir nicht. Das haben die früheren Christen, die haben dauernd Theorie gemacht. Brauchen wir nicht. Ja. So kommen sie nicht zum Ziel. Die haben ja überhaupt keine Basis. Ja, die wollen Taten. Na, was für Taten? Ja, wir wollen Christentum leben, aber was? Ja. Wieso ist zum Beispiel Geschlechtsverkehr vor der Ehe eine schwere Sünde? Zeig mir das aus der Bibel. Ja. Und dann wissen Sie, können Sie nicht, ja, na gut, das haben wir uns die Alten immer gesagt. Ja, und vielleicht stimmt es auch nicht ganz so genau. Die haben ja keine Grundlage mehr, wo sie das wirklich aus der Bibel ganz klar darlegen können, klipp und klar, dass es wirklich überzeugend ist. Ja, die haben die Lehre vernachlässigt. Das ist so wesentlich, denn sonst kann man ja gar nicht leben, weil man weiß ja letztlich gar nicht, was ist Recht und was ist Unrecht. Und von welchen neuen Trends in der Gesellschaft müssen wir uns absolut hüten? Ja, man kann nicht einfach sprechen über Praxis, Praxis, Praxis und sagen, ja, in Theorie wollen wir nichts zu tun haben. Es ist so, dass wir die Grundlage brauchen aus der göttlichen Lehre, um zu wissen, wie wir wandeln, wie wir leben sollen. Im Judentum heißen diese beiden Bereiche ganz anders. Das, was wir sagen Predigt, das ist Haggadah. Und das, was wir sagen Wandel, das ist Halacha. Das kommt übrigens von Halach, Wandeln. Die Halacha. Also, wenn Juden zum Beispiel festlegen, so und so muss man als Jude leben, diese Gesetze muss man einhalten, das sind alles halachische Anordnungen. Die Rabbiner haben die Halacha festgelegt. Aber wenn es zum Beispiel geht um Themen wie Prophetie oder irgendwie Heilsgeschichte oder Predigt, das nennt man Haggadah. Haggadah heißt Erzählung. Und diese Unterscheidung finden wir im Neuen Testament im Prinzip auch. Haggadah ist das, was dargelegt wird als Lehre, und dann Halacha ist dann die Übertragung aufs konkrete Leben, die Praxis, wenn man will. Also ein Beispiel, der Epheserbrief, haben wir eine Darstellung der göttlichen Heilspläne, Kapitel 1 bis 3, und dann kommt die Schlussfolgerung 4 bis 6. Und dann ist der Brief am Ende. Aber schauen wir mal diesen Knotenpunkt, diesen Wendepunkt, Kapitel 4, Vers 1. Epheser 5. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe und so weiter und so fort. Merken wir, dass nun, ich ermahne euch nun, das ist die Schlussfolgerung aus Kapitel 1 bis 3. Und in diesen Kapiteln hat er über die Berufung der Gläubigen gesprochen, in lehrmäßiger Art und Weise. Und jetzt sagt er, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt. Hebräisch wäre das Halach. Und nun kommt Kapitel 4 über das Verhalten in der Gemeinde, dann das Verhalten auch in der Gesellschaft gegenüber den Problemen wie Unmoral und sonst böse Dinge. Dann wird gesprochen über das Eheleben, über die Beziehung in der Familie und dann die Beziehung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Noch nicht glaubt? Römer 12. Man hat im Römerbrief 11 Kapitel Lehre. Und dann heißt es Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und von Kapitel 12 bis 16 wird uns gezeigt, wie wir das Christsein ausleben sollen. Wieder nun. Schlussfolgerung aus Kapitel 1 bis 11. Das war Haggadah und jetzt kommt die Halacha. Aber das gehört zusammen. Wer es noch nicht glaubt, Kolosserbrief. Da haben wir auch diese lehrmäßige Darstellung, Kapitel 1 und 2. Und dann kommt der Wendepunkt, Kapitel 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Nun, Zusammenfassung, jetzt wollen wir mal anschauen, was das für den Lebenswandel für Auswirkungen hat. Haggadah und Halacha. Also, das dünkt mich besser als, sagen, Theorie und Praxis, weil für viele, gerade von der neuen Generation, der Ausdruck Theorie einen ganz schlechten Klang hat. Und da können wir mal sagen, du, vergessen wir das mal, das mit der Theorie. Aber es geht darum, eben um um lehrmäßige Darstellung und dann die Übertragung aufs praktische Leben. Und das haben wir im Hebräerbrief sogar noch besonders eindrücklich, weil hier nicht ein Teil und ein Teil ist, sondern immer wieder eine Darstellung und dann die Übertragung, ein Schub. Wieder Darstellung, ein Schub. Darstellung, ein Schub. So wechselt das dauernd ab und hilft uns eben, dieses Gleichgewicht zwischen Lehre und Anwendung zu betonen und auch einzuhalten. Jetzt gehen wir zum zweiten Teil, die Erhabenheit des messianischen Bundes. Erstens, Kapitel 8. Jesus ist der Mittler eines besseren Bundes. Das wird hier erklärt, indem auf das Neue Testament angekündigt in Jeremia hingewiesen wird. Aber dann, Kapitel 9, 1 bis 12, wird gezeigt, dass Jesus zwar nicht Priester ist im Tempel, auf Erden, aber er hat auch einen Tempel, und zwar den himmlischen Tempel. Und da ist er als hoher Priester hineingegangen. Also wir Christen haben auch einen Tempel, aber das ist der Tempel Gottes im Himmel. Und in den ist Jesus Christus eingegangen. Jesus und der himmlische Tempel. Ich will dazu etwas lesen aus Kapitel 8. Da heißt es von den Priestern im Tempel, Vers 4, wenn er, Jesus, nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Das sind die levitischen Priester in Jerusalem damals. Welche dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, gleich wie Moses eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Stiftshütte aufzurichten. Denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das heißt, der Tempel auf Erden war nur eine Kopie von einem himmlischen. Mose machte eine Kopie auf Erden. Und alle späteren Tempel waren auch eine Kopie dieses himmlischen Tempels. Und in Hebräer 9, Vers 11 wird erklärt, Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Was ist diese vollkommenere Hütte, Stiftshütte? Das ist der Tempel Gottes im Himmel. In Offenbarung 11, 19 heißt es ausdrücklich, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Also die Christen haben es zu tun mit einem himmlischen Tempel. Das ist übrigens der Tempel, den der Herr Jesus in Johannes 14 vor seinem Abschied nennt, das Haus meines Vaters. Gehe in das Haus meines Vaters, es gibt dort viele Wohnungen, werde dort euch eine Stätte bereiten und dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Also die Christen gehören zum himmlischen Tempel. Und jetzt sehen wir, das Judentum ist eigentlich nur eine Abbildung des Christentums. Wir haben den Tempel im Himmel, wir haben die Kopie auf Erden gehabt. Und nun drittens, Jesus und sein besseres Opfer, 9, 13 bis 10, 18. Da wird gezeigt, die Opfer mussten ja dauernd wiederholt werden. Und das beweist, dass sie das Sündenproblem nicht lösen konnten. Sonst wären sie einmal dargebracht, wären alle Sünden aus der Vergangenheit und der Zukunft weggetan. Aber es war nie so. Sobald das Opfer vorüber war, da begann das Problem wieder von Neuem. Und man wartete auf den nächsten Yom Kippur. Und wenn er dann vorüber war, dann musste man wieder auf den nächsten, nächsten Herbst warten. So ging das. Aber in diesem Teil wird gezeigt, Hebräer 10, Vers 10, durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und dann noch Vers 14, denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Der Herr Jesus machte nur ein Opfer. Und damit hat er die Sünden gesühnt von den Gläubigen im Alten Testament. Und zur gleichen Zeit hat er auch die Sünden gesühnt von all denen, die später zum Glauben kommen würden. Und das ist schon etwas Gewaltiges. Dann kann jeder von sich überlegen, welche Sünden hat der Herr Jesus getragen? Die bis zur Bekehrung? Ja, bestimmt. Er hat uns unser ganzes altes Leben vergeben. Da können wir durchstreichen. Ja, und dann? Ja, gab es auch noch einige Probleme, oder? Ja, er hat uns alles vergeben bis zum heutigen Tag. Ja, natürlich, denn er hat ja vor fast 2000 Jahren hat er die Sünden getragen. Also nicht nachträglich getragen, sondern im Voraus getragen. Ja gut, also bis heute. Ja, und wie ist es mit nächste Woche, morgen? Ja, die muss er auch getragen haben. Ja, bis ans Lebensende. Ja, weil er wird ja nicht noch einmal sterben. Hat er alles schon gemacht und wir waren gar noch nicht geboren. Dann realisieren wir, das ist so anders als die Yom Kippur-Opfer. Die waren immer nur für die Sünden im vergangenen Jahr, aber nicht für die zukünftigen. Aber der Herr Jesus ist gestorben, ein Opfer für Vergangenheit und Zukunft. Ja, und wie konnte er denn alles tragen? Ja, weil Gott allwissend ist. Und er hat in seiner Allwissenheit alle Sünden auf ihn getan, sogar die zukünftigen. Und ihn damals gerichtet. Ja, aber er hat doch die Sünden aller Menschen getragen. Auch die verloren gehen, oder? Das wird auch oft gesagt. Aber wo steht das in der Bibel? Ja, im Hebräerbrief lesen wir, Hebräer 9, Vers 28, also wird auch der Christus, das ist griechisch der Messias, also wird auch der Messias, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. Um vieler Sünden zu tragen. Nicht um aller Sünden zu tragen. Ja. Und in Jesaja 53, Vers 12 steht das auch. Er hat die Sünden vieler getragen. Nicht aller. Ja. Aber es steht doch in 1. Timotheus 2, Vers 4. Jetzt widerlege ich mich selbst. 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle. Ja, das ist doch klar. Zum Lösegeld für alle. Gut. Dann sagen wir, ja, halt, aber in Markus 10, Vers 45, da steht es anders. Markus 10, Vers 45 kennen wir gut, hoffentlich auswendig. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, jetzt haben wir aber effektiv den gleichen Ausdruck fast. Lösegeld für alle, Lösegeld für viele. Wie bringen wir das zusammen? An solchen Stellen lohnt es sich, das griechische Neue Testament beizuziehen. Weil da gibt es einen Unterschied, den es auf Deutsch nicht gibt. Für in Markus 10 ist anti. Und für in 1. Timotheus 2, Vers 5 ist hyper. Gibt es da eine Nuance? Ja. Anti, können wir das heißt dagegen oder anstelle von? Zum Beispiel in Matthäus 2 heißt es von dem König Archelaus, er wurde König anstelle seines Vaters. Dann heißt es anti seines Vaters. Anstelle. Hyper hat weniger den Sinn von Stellvertretung, sondern im Blick auf, zugunsten. Also der Herr Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und das wollte er tun im Blick auf alle Menschen. Denn niemand ist ausgeschlossen. Wie gesagt, es gibt keine kalvinistische doppelte Prädestination für die Herrlichkeit und für die Hölle. Das ist der Bibel absolut fremd. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Wille und Wunsch für die ganze Menschheit. Aber es werden nicht alle das Heil annehmen wollen. Und so ist der Herr Jesus aber ans Kreuz gegangen, als Lösegeld im Blick auf alle. Aber Markus 10 mit Anti meint die effektive Stellvertretung. Das heißt, der Herr Jesus hat dann am Kreuz in den 3 Stunden der Finsternis effektiv stellvertretend die Sünden nur von denen getragen, die wirklich einmal zur Bekehrung gekommen waren im Alten Testament und die zur Bekehrung kommen werden in der Zukunft. Wenn nämlich der Herr Jesus auch von denen, die verloren gehen, getragen hätte, dann könnten sie gar nicht mehr bestraft werden für ihre Sünden. Gott bestraft nicht für das Gleiche zweimal. Aber in Offenbarung 20 vor dem großen weißen Thron heißt es, dass die Menschen werden gerichtet werden nach ihren Werken. Gott macht Unterschiede zwischen Terroristen und normalen Menschen. Ja, bestimmt. Er wird nach ihren Werken richten. Aber wenn der Herr Jesus das Gericht schon getragen hat, dann könnten sie nicht mehr für ihre Taten nochmals bestraft werden. Aber das macht für die Erlösten die Sache noch wunderbarer. Dann weiß ich ja, der Herr Jesus hat ja die Sünden meines ganzen Lebens getragen. Dann kann ich gar nicht mehr in die Hölle kommen. Denn das wäre ja nicht mehr Gerechtigkeit Gottes. Ja, vergibt Gott aus Gerechtigkeit oder aus Liebe? Beides. Es heißt doch in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott ist treu, er ist gerecht, weil Jesus Christus bereits alles getragen hat. Und darum jedes Mal, wenn wir uns beugen und bereuen, dann wird die Gemeinschaft mit dem Vater wieder neu hergestellt und diese Vergebung geschieht aus Gerechtigkeit. Und diese Dimension wird uns im Hebräerbrief so eindrücklich gezeigt, nochmals Hebräer 10, Vers 14, denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Immer da. Das griechische Wort heißt sogar ununterbrochen. Das heißt, vor Gott, als Mensch vor Gott, bin ich heute vollkommen, nicht weil mein Leben vollkommen wäre. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Aber weil Jesus Christus vor fast 2000 Jahren, im Jahr 32, im Passamonat Nissan, alle Sünden von meinem ganzen Leben bis zum Tod oder bis zur Entrückung getragen hat. Das ist Vollkommenheit. Und wenn man das wirklich einmal erfasst hat, dann versteht man, warum es keine Opfer mehr braucht. Das Opfer hat aufgehört. Ein für alle Mal, mehr brauchen wir nicht mehr. Und das bringt uns eigentlich innerlich völlig zur Ruhe im Glauben. So bekommt man wirklich Ruhe und Heilsgewissheit. Er hat alles getragen und ich habe das geglaubt, ich habe das für mich in Anspruch genommen. Und schauen wir nochmals einen Unterschied in Hebräer 10, Vers 11 heißt es, und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Merken wir, Paulus spricht hier immer noch in der Gegenwartsform. Im Jahr 62 waren die Opfer ja immer noch aktuell in Jerusalem. Nicht jeder Priester stand täglich da, jeder Priester steht, der Opferdienst läuft. Und die messianischen Juden sind immer noch gegangen. Und dann sagt er, die stehen. Aber der Herr Jesus, Vers 12, er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer da gesetzt, zu Rechten Gottes. Ja, jetzt nimmt er hier eben nochmals auf Psalm 110. Dort sagt er Gott zu seinem Messias, setze dich zu meiner Rechten. Auch so ein Schlüsselvers im Hebräerbrief. Bis ich gelegt habe, alle Feinde zum Schemel deiner Füße. Der Messias sollte sich setzen auf den Thron Gottes. Aber die Priester im Tempel, die standen immer. Und es gab keine Stühle im inneren Vorhof. Wehe. Die durften gar nicht sitzen. Das können Sie im Talmud nachlesen. Ausdrücklich, kein Priester darf sitzen im Bereich des innersten Vorhofes. Und schon gar nicht im Tempelhaus. Ist ja klar. Niemand. Und jetzt wird hier gesagt, aber Jesus Christus ist in den Tempel gegangen in den Himmel. Und da hat er sich gesetzt, wo? Wo ist der Thron Gottes? Ja, die Bundeslade gehört zum Thron Gottes. Im Allerheiligsten hat er sich gesetzt. Ja, nun, das hat einen tiefen bildlichen Sinn. Stehen, sie kommen nie zur Ruhe. Sie können das Problem nie lösen. Die Juden im Tempel waren wie die Katholiken. Ja, ein Katholik geht zum Priester, bekennt, beichtet, bekommt Absolution und dann am nächsten Tag, jetzt kann er wieder gehen. Die kommen nie zur Ruhe. Darum, das ist ein Grunddogma der katholischen Kirche, es gibt keine Rechtfertigung aus Glauben, so von Gott geschenkt, sondern es ist nur tröpfchenweise, du gehst an die Messe, dann bekommst du wieder etwas von der Gnade Gottes eingeträufelt und Du machst alle Vorschriften, Firmung und so weiter, gibt wieder ein Tröpfchen, immer ein Tröpfchen, aber du hast nie genug. Und wehe, man begeht eine Todsünde, dann ist alles aufgelöst, dann kann man wieder von vorne anfangen. Es gibt keine Ruhe, aber es ist genau das Prinzip im Alten Testament, da muss man wieder ein Opfer bringen, wieder ein Opfer. Es gibt nie Ruhe, die Priester müssen alle stehen, die dürfen nie sitzen. Aber der Herr Jesus ist in den Himmel gegangen, in den himmlischen Tempel, und hat sich gesetzt. Zu Rechten Gottes. Das heißt, jetzt braucht es nichts mehr. Es ist alles vollendet. Und sein Sitzen zu Rechten Gottes gibt mir die Garantie, jetzt kann ich endlich auch mal wirklich zur Ruhe kommen. Gott hat alles, mein ganzes Leben geordnet. Und dann kommt der Schlaumeier und sagt, und jetzt kann man leben, wie man will. Ja, lesen wir mal Hebräerbrief ein bisschen genauer. Hebräer 10, Vers 14. Denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Es steht sicher in keiner Bibel, die geheiligt worden sind. Das wäre total falsch. die geheiligt werden. Und das drückt im Griechischen einen Prozess aus, der andauert. Also die praktische Heiligung, das ist etwas ganz Wesentliches, dass wir unser Leben jeden Tag neu im Licht des Wortes Gottes prüfen und dass wir jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, das wieder neu bekennen, bereinigen, nicht stehen lassen. Das ist fortschreitende praktische Heiligung. Und so haben wir in diesem Vers so geballt. Da gibt es Menschen, die sind vollkommen vor Gott, ununterbrochen, und die gleichen müssen dauernd geheiligt werden. Wie geht das zusammen? Eben, das ist die Sache. Ich weiß, die Schuld meines ganzen Lebens ist endgültig vor Gott geregelt. Aber wenn ich ein Unrecht begehe, zum Beispiel meinen Kindern gegenüber oder dann muss ich das jedes Mal wieder ordnen. Und nicht nur mit dem Kind, sondern eben mit Gott. Und jedes Mal wird mir das wieder vergeben. Und das ist fortschreitende Heiligung. Also da haben wir zwei ganz wichtige Dinge. Unsere Stellung vor Gott und unser praktischer Zustand jetzt. Im September 2002. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber die gehören zusammen. Und was ist es eigentlich, was mir so Mut macht, dann immer wieder zu ordnen und auch wieder aufzustehen? Das ist die Gewissheit, dass der Herr wirklich mein ganzes Leben geordnet hat. Ich habe nicht wieder Angst, ich gehe doch noch verloren. Weil ich weiß, das eine Opfer genügt. Und ich darf darin ruhen, in diesem Opfer. Da, wo Gott mit Wonne ruht, heißt es in einem Lied, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Gott hat dieses Opfer angenommen, er hat den Beweis gegeben, am dritten Tag ist der Herr Jesus auferstanden. Dieses Opfer hat Gott vollkommen genügt, dann darf ich auch ruhen. Aber das ist dann selbstverständlich, dass der Prozess der Heiligung eben eine tagtägliche, ganz normale, zum ABC des Christen gehörende Angelegenheit ist. Und das führt dann eben hinüber zum dritten Teil, wo es geht um die Erhabenheit des messianischen Glaubensweges. Und das ist mit Problemen, mit Schwierigkeiten, mit Fallen verbunden, aber Fallen und Aufstehen, so wie die Glaubenshelden in Hebräer 11. Und schließlich sind sie alle zum Ziel gekommen. Und das wird uns in diesem dritten und letzten Teil so schön gezeigt. Wir haben einen ganz neuen Weg in die Nähe Gottes, ins himmlische Heiligtum. Dann kommt wieder eine Einschaltung, Warnung vor Abfall. Und da wird gesagt, schaut, ihr seid von euren Glaubensgenossen, seid ihr beraubt worden, von euren Volksgenossen beraubt worden, weil ihr an den Messias Jesus glaubt. Und diesen Raub habt ihr mit Freuden aufgenommen. Vers 34. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst eine bessere und bleibende Habe besitzt. Die haben sich also nicht mehr an ihr Habengut gekettet. Natürlich war das furchtbar, wenn ihnen das quasi geraubt worden ist. Ich habe gerade vor kurzem in Belgien einen Afrikaner kennengelernt, haben mir gesagt, sie haben in Kinshasa gewohnt, in der Hauptstadt, und im Krieg wurde viermal ihre Straße geplündert von Soldaten und Kriminellen. Das ist ein totaler Wilder Westen dort. Und dreimal sind sie ausgerechnet verschont gewesen. Die haben also vor ihrem Haus haben sie ausgeraubt und nach ihrem Haus haben sie ausgeraubt. Und die Ungläubigen haben dann gesagt, wow, und euer Haus ist nicht ausgeraubt worden. Ja, wenn der Herr das so wollte, ja, das vierte Mal wurden sie ausgeraubt. Alles verloren. Das ist furchtbar. Die ganze Garage, über einen Garagist, alles kaputt und zerstört und ausgeraubt und wegtransportiert. Das ist schrecklich. Aber der Apostel Paulus sagt hier, eben als Lehrer der jüdischen Gläubigen, ihr habt das alles so erduldet und ihr habt die Gewissheit, ihr habt im Himmel eine bessere und bleibende Habe. Und damit wieder sagen, eigentlich sehe ich ja bei euch ganz deutliche Auswirkung, dass euer Glaube echt ist. Wenn ich auch eben im Blick auf gewisse so ernst über Abfall sprechen muss. Und dann kommt eben zweitens Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Darüber haben wir gesprochen. Die Glaubenshelden sind nun die Zuschauer in der Arena. Wir rennen und ahmen das Beispiel unseres Herrn an, hinschauend auf Jesus. Übrigens, das Wort hinschauen ist ganz interessant im Griechischen. Es ist ein Wort, das ursprünglich bedeutet wegschauen. Aber es meint wegschauen von allem anderen auf einen Punkt hin, auf eine Sache hin. Also fixiert auf Jesus, wir lassen den Rest, so macht man ja Sportkampf, oder? Das haben nicht da und, hallo, die in der Tribüne, sondern es gibt nur eins, das Ziel und dann hin. Ohne Rucksack und ohne Seil zwischen den Füßen. So geht das. Also wegschauen von allem anderen auf Jesus. Das ist die Zentralität Jesu in unserem Leben. Und dann kommt wieder eine Einschaltung, Warnung. Auch da wieder Warnung vor Abfall. Aber dann wird erklärt, schaut, das Volk Israel früher kam doch zum Berg Sinai. Der rauchte. Es war furchtbar, diese Erscheinung bei der Gesetzesübergabe. Und sogar Mose musste sagen, ich bin voll Furcht und Zittern. Aber schaut, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. 12:22. Das ist der himmlische Berg Zion. Zion auf Erden ist nur ein Abbild vom himmlischen Berg Zion. Dann gibt's den himmlischen Tempelberg, darauf den himmlischen Tempel und darum herum die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem. Und so zeigt Paulus, schaut, ihr seid nicht mehr verbunden mit dem Bund, der schon mit Angst begonnen hat, weil er nicht das Heil bringen konnte. Sondern der erste Bund sollte nur zeigen, wir brauchen das Heil, wenn der Messias kommt. Und jetzt seid ihr verbunden mit dem Himmel und mit dieser himmlischen Stadt. Wir haben ein ewiges Reich empfangen, das unerschütterlich ist. Ich möchte da noch lesen aus Hebräer 12, Vers 28. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Ehrfurcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir haben ein unerschütterliches Reich. Das sagte 8 Jahre, bevor der Judenstaat zusammengeschlagen wurde. Das muss man wirklich immer unter diesem Hintergrund sehen. Wir haben ein unerschütterliches Reich. Und das, was der Herr Jesus gebracht hat, das wird nicht später wieder abgelöst durch etwas anderes. Vielleicht haben die einen oder anderen in der Schule Lessing gelesen. Und Lessing, dieser Verführer, hat ja auch gesagt, es gab ja einen ersten Bund, es gab einen neuen Bund, und dann später wird es wieder etwas weiteres geben. Das ist quasi die Erziehung des Menschengeschlechts. Das geht immer weiter. Wissen wir, das Christentum ist auch nur so eine Phase und dann kommt noch etwas anderes, ja? Nein, können wir sagen, das Neue Testament macht klar, der neue Bund ist ein ewiger Bund und wir haben ein unerschütterliches Reich, das nie mehr zusammenbrechen wird. Und darum, das macht uns Mut, eben Gott treu zu dienen. In Hingabe und Ehrfurcht. Und dann kommt dieser dritte Teil, Jesus und der Weg hinaus aus dem Lager. Das konnte nicht in Kapitel 1 kommen, oder? Es brauchte diese Lehre, um zu zeigen, schaut mal, was ihr in Jesus Christus heute habt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Weichen sind gestellt, ihr müsst das christuslose Judentum verlassen. Wir können nicht da bleiben, wo Christus verworfen ist. Natürlich, das gilt auch für alle weiteren Zeiten, dieser Grundsatz. Wenn wir in einer Kirche sind, wo Christus verworfen ist und sein Wort, ja, was wollen wir dann noch? Ja gut, es ist vielleicht schwierig hinauszugehen, weil es ist mit Schmach verbunden. Aber es ist im Prinzip genau das, wenn eine Kirche die Inspiration und Autorität der Bibel verwirft und wenn es möglich ist, eben liberale Theologie zu vertreten, das ist Verwerfen von Christus. Dann gilt das Prinzip, lasst uns hinausgehen außerhalb des Lagers. Und dann kommt noch ein Schlusswort. Kapitel 13, 17 bis 25. Jesus, der große Hirte der Schafe, der uns eben bis zum Ziel hinbringen wird. Und dann kommt die große Überraschung. Was sagt Paulus in Vers 22? 13, Vers 22. Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. Also so kurz war es ja auch wieder nicht, oder? 13 Kapitel ist ja schon eher unter den längeren Briefen des Neuen Testaments, würde ich sagen. Aber warum kommt es dem Schreiber so kurz vor? Ja, weil das Thema eben sein Herz so erfüllte. Das war für ihn eine kurzweilige Sache, diese Dinge hier zu schreiben und so den Gläubigen Mut zu machen, mit Christus verbunden zu sein, an ihm zu bleiben und sich zu freuen in diesem Reichtum, den wir haben im Glauben und auch diese Hoffnung, die wir haben, sodass wir durch die Schwierigkeiten des Lebens mit ihm voran zum Ziel gehen können. Ja, wir sind am Ende. Wir haben noch 1,5 Minuten Zeit. Gibt es noch Fragen? Ja, da. Ja. Also meine Bemerkung zum Calvinismus, nein, ich habe noch nichts Ausführliches geschrieben, aber eben, ich möchte das gerne mal als einen Bibelstudientag nehmen, das Thema Auserwählung zur Vorbestimmung und das eben darstellen in seiner ganz positiven Bedeutung. Es ist wirklich etwas ganz Schönes, wo wir uns als Gläubige darüber freuen können. Ja, dann wollen wir zum Schluss kommen, wollen noch beten.